Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die stillen Töne des Liedes von Paul Gerhard auf der einen Seite und das festliche, jubelnde, jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Beides ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Niederknien. Zum Niederknien vor dem kleinen Kind und zum Niederknien vor dem neugeborenen Herrscher, der intronisiert wird mit den Gesängen des Weihnachtsoratoriums. Die Herrschaft Gottes beginnt neu mit dieser Geburt unter der triumphalen Musik der herrlichen Chöre. Sein Name soll erklingen und nie wieder verklingen in dieser Welt. Und von so viel Jubel und Freude lässt man sich gerne mitnehmen an einem solchen Tag wie heute. Nach dem Heiligen Abend und nach dem ersten Weihnachtstag wird so das Schöne und das Feierliche, das wir vielleicht bisher erleben durften, noch einmal gekrönt. Und das Schwierige und Anstrengende, das es vielleicht auch gegeben hat, können wir vielleicht so hinter uns lassen. Das Weihnachtsoratorium hat das jedenfalls immer wieder vermocht, seitdem es vor 285 Jahren in Leipzig das erste Mal erklang. Und es vermag es bis in unsere Zeit. Aber die Frage heute am zweiten Weihnachtstag ist auch, wie es wohl weiterklingen wird in den kommenden Tagen. Auch dann, wenn die Feststimmung komplett gewichen ist, welche Töne und Melodien werden dann wohl wieder die Herrschaft über uns übernehmen? Johann Sebastian Bach jedenfalls war von dem tiefen Wunsch erfüllt, dass seine Musik und das, was mit ihr ausgedrückt werden soll, in uns weiterklingt. Und weil das so ist, ist seine Musik so viel mehr als bloß Stimmungsmusik. Sie ist Gottesdienst und Anbetung und sie will uns zu dem Punkt führen, an dem auch wir innerlich fähig werden, niederzuknien. Und das ist ein Weg. Es ist ein Weg von einem Ort zum anderen. Auf der einen Seite liegt Bethlehem. Da steht die Krippe, da liegt das Kind, nackt und bloß. Und auf der anderen Seite steht unser Herz, das Herz in seiner Welt. Bach und seiner Musik geht es im tiefsten darum, dass nun beide Orte zueinander finden. Das Herz soll ganz nah heran an die Krippe treten und die Augen des Herzens sollen erkennen, was da eigentlich geschehen ist. Und umgekehrt soll uns das Geschehen von Bethlehem, Maria und Josef, das Kind, so gegenwärtig werden, als würde das Kind jetzt, heute noch einmal für uns geboren. Und da, wo das gelingt, dass beides zusammenkommt, da kann die Freude entstehen, die bleibt, auch über die Festtage hinaus. Aber liebe Gemeinde, genau das ist ja das Problem, dass beides nicht zueinander kommt und nicht zueinander kommen kann. So oft. Denn Bethlehem und unser Herz, das sind, wenn wir ehrlich sind, zwei Punkte in ganz unterschiedlichen Koordinatensystemen, getrennt durch Zeiten und Räume. 2000 Jahre liegen zwischen uns und dem, was da geschehen ist und was dazu noch in mysteriösen Dünkel der Geschichte liegt. Und auch wenn die Ohren so vieler Menschen jedes Jahr die Geschichte von der Geburt aus dem Lukas-Evangelium hören und sie vielleicht sogar auswendig aufsagen könnten. Und auch wenn man jedes Jahr den Pflichttermin Weihnachtsoratorium in den Kalender einträgt, so heißt das noch lange nicht, dass das, was da besungen wird, nah an uns herankommt und uns erreicht. Bethlehem, die Botschaft der Engel von der Geburt des Gottessohnes, das alles kann unser Ohr erreichen und ist doch so unendlich weit weg. So viele Weihnachtsfeste, an denen diese Botschaft an uns vorbeigeklungen ist, verklungen im Echoraum eines Herzens, in dem doch oft so viel Lärm herrscht, so viel unterschiedliche Stimmen aufgeregt durcheinander sprechen, die uns in Beschlag nehmen und besetzen. Stimmen der Frustration, der Wut, vielleicht der Resignation. Indem der Affe Angst uns so oft die Augen und die Ohren zuhält und uns hindert, auf die Melodien des Vertrauens und der Hoffnung zu hören, die das Leben wieder in Bewegung bringen könnten. Ein Herz, das durch Dissonanzen mit den Mitmenschen so leicht aus dem Takt gebracht wird. So viel will in uns gehört werden. Die Sorge und die Sehnsucht. Das Bedürfnis nach Nähe und das Bedürfnis nach Abgrenzung und Freiheit. Das Leben eben, unser Leben, wie es tatsächlich ist, ungeschminkt und ungeschönt, drängt sich in den Vordergrund. Und manchmal ganz besonders auch in diesen Tagen des Festes und zwischen den Jahren, in denen bei aller Stille und Muße die Nerven so oft so blank liegen. Der Gesang der Engel von Bethlehem und das Stimmengewirr unseres Herzens haben es schwer, an einem Punkt zusammenzufinden. Und dennoch, es gibt diesen Punkt, an dem sich Bethlehem und unser Herz berühren können. Bach findet etwas, was an beiden Orten aufklingt. Es ist die Liebe. Wir hören von ihr in Bethlehem und in uns. Wir hören sie in Bethlehem, wenn es heißt, er ist auf Erden kommen arm. Wer will die Liebe recht erhöhen, die unser Heiland für uns hegt? Dass er unser sich erbarme, ja, wer vermag es einzusehen, wie ihn der Menschen Leid bewegt, so will er selbst als Mensch geboren werden. So werden wir es gleich hören. Die Liebe ist oft so ein nebulöser Begriff. Er wird über diese Weihnachtsfeiertage ausgegossen wie ein Zuckerguss, häufig klebrig und zu süß. Aber die Liebe, von der hier erzählt wird, sie ist zwar unbegreiflich und doch sehr konkret. Sie hat einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit und sie hat einen Namen. Von ihr heißt es, dass sie so stark und voller Sehnsucht war, uns und unser Leben in seinem Schmerz, in seiner Endlichkeit, in seinem Glanz und in seinem Elend wirklich zu berühren. Dass sie selbst ein Teil dieser Menschenwelt wurde. Aus dieser Liebe, so heißt es, ging ein Mensch hervor. Ein Mensch, der selbst den Weg der Liebe konsequent ging und der gezeigt hat, was das bedeuten kann, von Gott geliebt zu sein und aus dieser Liebe und im Vertrauen auf sie wirklich zu leben. Selbst in seinem Versagen, selbst in seinem Abgrund, in seiner Ohnmacht, in seinem Leid geliebt. Das ist die Liebe, von der uns aus der Ferne in den alten Geschichten der Weihnacht zugerufen wird. Und da gibt es auf der anderen Seite die Liebe in uns. Vielleicht haben wir sie in diesen Tagen wieder gespürt. Vielleicht auch nicht. Die Liebe, die dich aus dem Nichts ins Dasein hob, hervorgerufen aus dem Schoß deiner Mutter. Die Liebe, die dich bis zu diesem Augenblick trägt und hebt, vielleicht ohne, dass du es merkst, ohne die du keinen einzigen Augenblick und keinen Atemzug leben könntest. Die Liebe in dir, die in der Sehnsucht aufklingt, der Sehnsucht nach Gemeinschaft. Die Liebe, die dich fähig macht, selbst Liebe zu empfangen und zu geben, die dein Herz fähig macht, über sich hinaus zu blicken zu den Menschen, die neben dir sind, und die vielleicht auch fern und fremd sind. Die Liebe, die als Sehnsucht spürbar ist, die Grenzen zu überwinden, auch die Grenzen des Todes und sich mit denen zu verbinden, die nicht mehr unter uns sind. Die Liebe, die unser Herz befähigt, sogar darüber hinauszugreifen und sich auszustrecken nach dem, der jenseits unserer Welt ist und doch in ihr und dem wir als einem Liebenden entgegengehen können. Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen. Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben. Ein Liebeslied im Oratorium. Die Liebe dort und die Liebe hier in uns, sie klingen zusammen, weil sie denselben Ursprung haben, ja, weil es eine einzige Liebe ist. Vielleicht ist sie in uns lange nicht mehr hörbar gewesen. Vielleicht ist sie in unserem Leben untergebuttert worden, verletzt worden, zerstört worden. Vielleicht ist sie ermattet und untergetaucht. Und wir haben das Gefühl, sie kann nie wieder wach werden. Und doch wartet sie nur darauf, wieder aufzustehen, geweckt. Ich bin ganz sicher, dass trotz unserer säkularen Zeiten, in denen wir leben, die Tatsache, dass auch Menschen, die von sich sagen würden, sie sind nicht religiös oder gläubig, dennoch Weihnachten feiern oder Gottesdienste feiern, die sie sonst vielleicht nicht besuchen, dass das genau damit zu tun hat. Es ist ein Echo, ein Widerhall der Liebe, die aus der Ferne heute aufklingt und in uns Echo findet. Es ist, wie wenn einer in weiter Ferne auf einem Klavier einen Ton, eine Melodie anstimmt und ich würde still lauschen und höre genau hin, was das für ein Ton ist, was das für eine Melodie ist. Und ich entdecke sie auch in mir wieder. Und der Ton rührt in mir die Saite an und ich versuche, diesen Ton aufzunehmen, selbst anzuschlagen und weiterzuspielen. Und wenn in mir die Melodie dieser Liebe verklungen ist und mir die Töne ausgehen, die Liebe außer Atem gerät und ich in Zweifel gerade, ob es sie wirklich gibt, darf ich wieder lauschen, so wie heute. Und hinhören auf dieses Lied aus Bethlehem, das mir entgegenklingt. Und ich darf es wieder aufnehmen. Immer wieder, solange ich bin. So wird ein frohes Hin und Her, so wie es auch in Bachs Weihnachtsoratorium ein Wechselspiel ist. Ein Wechselspiel der Sehnsucht und der Liebe zwischen den Chören, den Rezitativen, zwischen den Arien. Und sie alle haben nur ein Ziel, uns in diesen wechselseitigen Zuruf der Liebe wieder mit hineinzunehmen. Freilich, liebe Gemeinde, es gibt doch ein großes Hindernis noch, sich diesem Wechselspiel auch wirklich anzuvertrauen. Denn in uns gibt es die Frage der Vernunft, die auch ihre Stimme in unserem Herzen erhebt. Sie fragt, darfst du denn dieser Liebe, die da in Bethlehem erklingt, trauen? Hat sie denn wirklich irgendeine Macht? Ein Kind in einer Krippe ist schön anzuschauen, aber was wird denn aus diesem Kind? Es ist doch ohnmächtig und ausgeliefert. Es muss, wie es im Oratorium heißt, in harten Krippen schlafen. Und noch am Kreuz wird diese Ohnmacht am harten Holz vor aller Welt offenbar. Sollen wir uns wirklich einer Liebe anvertrauen, die im Angesicht der realen Welt, in der wir leben und in der so oft eher die Lieblosigkeit Wirklichkeit wird, in der diese Liebe machtlos erscheint? Schauen wir uns doch um. Was braucht man denn, um in dieser Welt zu bestehen? Kraft, ein gesundes Maß an Egoismus, die Fähigkeit, die Dinge und die Menschen im Griff zu haben, die Fähigkeit, sich durchzusetzen. Auch das Kind in der Krippe wird ja als Held aus Davids Stamm und Stern aus Jakob besungen. Aber mit diesem Namen der alten Verheißungen wurde doch auf, der ausgerufen, der mit Recht und Gerechtigkeit herrschen soll. Herrschen. Wie weit ist das Kind in der Krippe davon entfernt? Was ist das für ein Widerspruch? Wir schauen auf die Krippe und singen, großer Herr und starker König. Ist das nicht eine Fata Morgana, eine Halluzination am Festtagshimmel? Und nachdem der letzte Ton aus dem Weihnachtsoratorium verklungen ist, gehen wir nach Hause und erleben doch ganz andere Dinge als die Herrschaft dieser Liebe, die da besungen wird. Erleben, dass da ganz andere Mächte herrschen. Menschen, die von außen auf uns draufschauen, würden vielleicht sagen, da bewegen sich einige in einem religiösen Paralleluniversum. Oder andere sagen, da pflegen Menschen eine Tradition, sie ergeben sich großartiger Musik, aber ernst nehmen kann man das doch wirklich nicht. Großer Herr und starker König? Bloß ein Festtagslippenbekenntnis? Liebe Gemeinde, das erste Glaubensbekenntnis der frühen Christenheit lautete Kyrios Jesus auf Griechisch. Herr ist Jesus. Dieses erste, allererste Bekenntnis wurde im Angesicht der Herrschaften der Welt ausgesprochen, um der Macht und der Gewalt dieser Herrschaften etwas entgegenzusetzen. Und für viele war dieses Bekenntnis kein Festtagslippenbekenntnis, sondern sie opferten ihr Leben dafür. Auch daran darf man heute, am zweiten Weihnachtstag, in Erinnerung an den Tag des Märtyrers Stephanus erinnern. Die Macht der Zeugen dieses alternativen Königs hat die Kraft zu mancher weltlichen Herrschaft überwunden. Ihr Opfer war der Ausruf: Unser Herz bekommt ihr nicht. Das gehört einem anderen. Und durch die Ohnmacht und Hilflosigkeit des Kindes in der Krippe hindurch wird eine andere Art von Macht erkennbar. Diese Macht ist still, aber sie will unser Herz gewinnen. Und wer die Herzen gewinnt, der ist eigentlich der, der über uns herrscht. Die Herrscher dieser Welt können nur beherrschen, dirigieren, Angst einflößen oder manipulieren. Und sie dulden auch keinen Widerspruch, sie dulden kein Nein. Die Liebe Gottes aber, sie gibt sich in unsere Hände. Sie akzeptiert auch ein Nein. Sie akzeptiert auch ein Nein noch nicht. Aber sie wartet auf ein Ja. Das ist ihre Verwundbarkeit. Das ist die Verwundbarkeit eines Kindes. Und darin liegt seine Macht. Diese Liebe wirkt wie das Lied, das wir nicht mehr vergessen können, das uns erfüllt, dessen Takt immer mehr zu unserem Rhythmus wird und dessen Melodie uns weckt für das Leben. In der Welt, in der Märsche Menschen stramm stehen lassen, Konzerne die Bedürfnisse und Wünsche lenken, Ängste uns im Griff halten, dürfen wir diesem anderen Weg folgen. Dieser Stimme folgen. Denn so beginnt sein Reich, wo wir den, der ohne Macht und Gewalt ist, über uns die Macht geben, indem wir ihn aufnehmen und nicht mehr loslassen. Ach, mein herzliebes Jesulein, mach dir ein rein sanft Bettelein zu ruhen, in meines Herzens Schrein, dass ich nimmer vergesse dein. Es mag sein, dass die Worte in Bachs Weihnachtsoratorium manchem zu süßlich klingen, zu sehr aus der Zeit gefallen, angesichts einer Welt, die mehr denn je auf ihre Fahnen geschrieben hat, wieder Härte zu zeigen. Und doch ist gerade im Angesicht all der Dinge, die von uns Besitz ergreifen wollen, die Frage, wen wir in unser Herz lassen, wen wir darin aufnehmen, eine entscheidende Frage unserer Zeit. und auch eine hochpolitische Frage. Bachs Melodie will uns mit süßer Stimme verlocken, den in unser Herz aufzunehmen, der uns niemals schaden wird, der uns vielmehr heilen kann und der am Ende den Sieg behalten wird. Aber das ist eine lange Geschichte und sie fängt ganz klein an. Und der Name Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.